SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die NATO erhöht die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Das hat ein Sprecher des militärischen NATO-Hauptquartiers im belgischen Mons mitgeteilt. Grund ist demnach, dass der Iran die Türkei mit einer Rakete beschossen hatte. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Demnach hat der Befehlshaber des NATO-Luftstreitkräftekommandos auch empfohlen, die Bereitschaft der NATO auf diesem erhöhten Niveau zu belassen, bis die Bedrohung durch, Zitat, Irans anhaltende, wahllose Angriffe in der Region nachlassen. Aus dem militärischen NATO-Hauptquartier im belgischen Mons heißt es zudem, die NATO habe ihre Verteidigungsbereitschaft bereits unter Beweis gestellt, nachdem der Iran eine Rakete auf das NATO-Land Türkei abgefeuert habe, die dann an der türkischen Grenzregion abgefangen worden sei.
Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Man habe eine groß angelegte Angriffswelle gegen Teheran gestartet, gab Israels Armee bekannt, ohne nähere Details zu nennen. Lissy Kaufmann berichtet aus Istanbul.
Augenzeugen in Teheran berichten von heftigen Explosionen in den frühen Morgenstunden. Am Himmel seien Kampfflugzeuge zu hören. Auch Iran schießt weiter auf Israel und auf Ziele in der Golfregion. Das Innenministerium in Bahrain meldet einen Brand in einer Ölraffinerie nach einem Raketenangriff. Von US-Seite aus heißt es allerdings, Iran feuere mittlerweile deutlich weniger Raketen und Drohnen ab als zu Beginn des Krieges. Das iranische Regime hingegen gibt sich siegessicher. Außenminister Araghchi sagte dem US-Sender NBC, sein Land sei auf den Krieg vorbereitet gewesen und habe aus der letzten Runde gelernt. Das sehe man an der verbesserten Qualität der Raketen, so der Außenminister. Man sei bereit für alle Szenarien, selbst für Bodentruppen.
Die Bundesregierung plant einen weiteren Sonderflug, um Deutsche aus der Golfregion nach Hause zu bringen. Außenminister Wadefuhl kündigte auf Instagram an, dass der Flug am Sonntagnachmittag starten werde, diesmal aus der saudischen Hauptstadt Riad. Mario Kubina berichtet aus Berlin.
Wie Außenminister Wadefuhl sagt, prüft die Bundesregierung weitere Sonderflüge. Gestern ist eine erste Maschine aus dem Oman in Frankfurt am Main gelandet. An Bord waren rund 250 Menschen. Eine weitere Chartermaschine ist unterwegs nach Deutschland. Dann soll es noch einen dritten Sonderflug aus dem Oman geben und am Wochenende dann den vierten Sonderflug aus Saudi-Arabien. Wer das Angebot nutzt, muss sich mit 500 Euro an den Kosten beteiligen, damit nicht allein die Steuerzahler dafür aufkommen. Die Bundesregierung steht in dieser Sache unter Druck. Kritiker werfen ihr vor, zu spät auf die Lage der gestrandeten Urlauber reagiert zu haben.
In der Diskussion über steigende Energiepreise warnt Bundeslandwirtschaftsminister Rainer vor vorschnellen politischen Schritten und vor Panikmache. Grund für die Preisanstiege bei Benzin und Gas ist der Iran-Krieg. Es wird befürchtet, dass sich dadurch auch Lebensmittel weiter verteuern könnten. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber berichtet.
Vertreter des Handels hätten signalisiert, dass sich die Lebensmittel kurzfristig nicht durch die steigenden Öl- und Gaspreise verteuern würden, sagt Alois Rainer im ARD-Interview der Woche. Sein Ministerium behalte die Situation bei den Lebensmittelpreisen aber genau im Blick. Bei Forderungen nach einer Gas- oder Spritpreisbremse, um die hohen Energiekosten abzufedern, mahnt der CSU-Politiker zur Vorsicht. Er will erstmal abwarten, die Situation beobachten und vor allem keine Schnellschüsse machen, die am Ende des Tages wenig bis nichts brächten.
Den Wäldern in Europa geht es weiter schlecht, auch in Deutschland. Das zeigt eine neue Studie eines internationalen Forscherteams. Demnach könnten die Waldschäden bis Ende des Jahrhunderts noch deutlich zunehmen. Aus der ARD-Klimaredaktion Florian Zinner.
Selbst bei einer Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad würden die Schäden um 20% steigen. Sollte die Nutzung fossiler Energieträger weiter zunehmen, könnten sich die Waldschäden mehr als verdoppeln. Besonders stark betroffen seien Süd- und Westeuropa. Durch einen geschädigten Wald fehlen nicht nur Kapazitäten zur CO2-Aufnahme, gleichzeitig steigt auch der Druck an anderer Stelle, die Emissionen schneller zu senken.
US-Präsident Trump entlässt seine Heimatschutzministerin Noem. Sie soll den Posten Ende März verlassen, teilte Trump mit. Noem wurde in Zukunft als Sonderbeauftragte für Grenzsicherheit, Drogenhandel und Migrationskontrolle im lateinamerikanischen Raum arbeiten. Aus Washington Samuel Jakisch.
Im Kabinett von Donald Trump ist Kristi Noem das prominenteste Gesicht der Politik massenhafter Abschiebungen, die in den USA immer stärker in der Kritik steht. Bei Protesten gegen die Razzien der Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis waren zwei US-Bürger von Beamten aus Noems Bundesbehörde erschossen worden. Daraufhin wuchs auch die Kritik aus der eigenen Partei. Eine politische Neuausrichtung der Heimatschutzbehörde ist durch den Personalwechsel an der Spitze nicht zu erwarten. Nachfolger für Noem soll laut Donald Trump der Republikaner Mark Wayne Mullen werden. Der 48-jährige Senator aus Oklahoma steht politisch am rechten Rand der Partei.
Bezeichnungen und Namen wie Veggie-Burger, Seitang, Schnitzel oder Sojawürstchen für Fleischersatzprodukte bleiben in der Europäischen Union vorerst erlaubt. Darauf haben sich Vertreter des EU-Parlaments und des Rats der Mitgliedstaaten geeinigt, wie Abgeordnete berichten. Demnach sollen aber Produktbezeichnungen verboten werden, die sich direkt auf eine Fleischart wie Huhn oder Rind beziehen oder auf bestimmte Teile wie Rippchen. Der stündliche Regionalexpress zwischen Ulm und Wendlingen soll auch nach dem Jahr 2026 fahren. Das ist das erklärte Ziel des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. SWR-Reporterin Monika Götz.
Bisher ist der Zug nur bis Ende des Jahres im Angebot. Mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 sollte er wegfallen. Nachdem der Betrieb des neuen Stuttgarter Bahnhofes aber um Jahre verschoben wurde, soll der RE 200 weiter verkehren. Das sei erklärtes Ziel in den derzeit laufenden Verhandlungen mit der DB Regio, so das Verkehrsministerium. Seit der Eröffnung der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen Ende 2022 ist es Deutschlands schnellster Regionalzug. Die Fahrt zwischen den beiden Städten im RE 200 dauert knapp eine halbe Stunde. Viele Pendlerinnen und Pendler nutzen die Verbindung.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat Entwarnung für einen möglichen Einschlag eines Asteroiden auf dem Mond gegeben. Der 60 Meter große Himmelskörper werde den Erdtrabanten um gut 21.000 Kilometer verfehlen. Das ist das Ergebnis von Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop. Zuvor hatte die NASA die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag mit rund 4% angegeben. Der Asteroid war Ende 2024 entdeckt worden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's noch vereinzelt Frühnebel, ansonsten haben wir wieder viel Sonne. Hier und da gibt's aber auch mal ein paar Wolkenfelder und ein bisschen Sahara-Staub. Es bleibt weiter frühlingshaft mild bei höchstens 14 Grad in Villingen-Schwenningen und in Tottnau. Und bis zu 20 Grad werden es in Mainz und in Rölsheim. Das Wochenende bleibt sehr mild mit viel Sonne und milchig trübem Sahara-Staubhimmel.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es sind unsichere Zeiten für die Finanzmärkte, für die Wirtschaft. Das haben wir diese Woche erlebt. Der Iran-Krieg sorgt für große Turbulenzen und keiner weiß, wie es weitergeht. Stress das Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht. Damit haben wir uns diese Woche beschäftigt in unserer Serie. Und zum Abschluss unserer Serie schauen wir auf die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen, die auch schon mal einfacher waren. Vor zwei Wochen hatte der oberste Gerichtshof in den USA entschieden, dass die gegen viele Länder verhängten Einfuhrzölle nicht rechtens sind. Als Reaktion verhängte Präsident Donald Trump globale US-Sonderzölle in Höhe von 10%, die schon in den kommenden Tagen auf 15% steigen sollen. Wie geht das noch weiter? Das fragen sich viele rheinland-pfälzische Unternehmen im Moment. Und wie gehen sie mit dieser Unsicherheit um? Das hat SWR-Reporterin Anna-Karina Blessmann bei einem Winzer an der Mosel herausgefunden.
In der Weinkellerei von Johannes Selbach in Zeltingen-Rachtig werden schon die Kisten mit dem Etikett seines US-Importeurs zusammengestellt. Der Riesling soll in die USA gehen, trotz Zöllen und massiver Verunsicherung.
Wo geht die Reise hin mit den Zöllen? Wir hatten uns auf 15% eingestellt. Bleibt's dabei? Jeden Tag kann eine neue Wendung kommen.
Seit Jahrzehnten exportiert Selbach in die ganze Welt, hauptsächlich aber in 47 US-Staaten. Auch er selbst macht sich jetzt auf eine USA-Reise, um bei einer Minimesse seines Importeurs seine Produkte den US-Kunden vorzustellen.
Die Amerikaner trinken sehr gerne Riesling.
Aber die Zollpolitik der USA könnte ihnen und auch Selbach diesen Genuss verderben. Bisher kommen die Zölle Selbach noch gar nicht teuer, weil laut einer Erhebung der New York Fed 2025 die Zölle fast 1:1 auf die Verkaufspreise in den USA umgelegt wurden, erklärt Xenia Matschke, Professorin für internationale Wirtschaftspolitik an der Uni Trier.
Das bedeutet letztendlich, dass die Zölle vor allem von den Konsumenten in den USA getragen werden.
Auch Selbachs Importeur macht das so.
Und da ist die Frage, wie weit ist der Wille für den beliebten Wein, einen Dollar oder zwei oder drei mehr zu bezahlen.
So oder so geht Wirtschaftsexpertin Matschke davon aus, dass die Zölle auf Wein und auch auf Industrieprodukte der US-amerikanischen Volkswirtschaft eher schaden.
Ich denke, von einem ökonomischen Standpunkt aus macht das alles sehr, sehr wenig Sinn.
Studien hätten gezeigt, dass weniger in die USA importiert wird. Matschke prognostiziert, dass das so weitergeht und folglich weniger Zölle und damit auch weniger Geld an die USA gehen. Johannes Selbach fürchtet auch, dass die Nachfrage sinkt. Und noch etwas macht ihm Sorgen. Es gibt in den USA genug Gesetze aus dem vergangenen Jahrhundert, mit denen Trump in Zukunft Zölle umsetzen kann. Das bestätigt auch die Wirtschaftsprofessorin.
Offenbar hat er genug Anwälte, die in der Lage sind, da irgendwelche alten, merkwürdigen Gesetze aus der Schublade zu ziehen. Da gibt es auch noch ein nettes Gesetz von 1917.
Auch Gesetze von 1930, 1962 oder 1974 könnte er anwenden. Alles mit dem Argument der nationalen Sicherheit oder der Behauptung, andere Länder oder die EU würden unfaire Handelspraktiken anwenden. Was sind also Strategien, mit dem Damoklesschwert der US-Zölle umzugehen? Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben sich daran gewöhnt, dass es keine Planbarkeit gibt, sagt Arne Rössel von der IHK Rheinland-Pfalz.
Sie wissen, dass die USA weiter wichtig sind, aber sie werden die USA nicht fallen lassen. Was ich häufiger sehe, da ist, dass man gewisse Dinge eben jetzt mal auf Eis liegt, die Expansion in den USA nicht weiter betreibt.
Wirtschaftsexpertin Matschke rät ganz klar davon ab, noch weiter mit den USA Geschäfte zu machen.
Man sollte sich das sehr gut überlegen, ob das jetzt die richtige Zeit ist, in den USA größer zu investieren. Tatsächlich sind die Investitionen aus Deutschland auch schon zurückgegangen. Das verwundert mich nicht, weil einfach die Unsicherheit sehr, sehr groß geworden ist.
Für Johannes Selbach gilt trotzdem:
Prinzip Hoffnung. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, jetzt in diesem Zollchaos zu überleben, ist, dass wir einen Wein anbieten, den die Amerikaner nicht produzieren können und der den Amerikanern gut schmeckt, den sie also auch kaufen. Dann können wir auch sogar noch einen teilweise höheren Zoll überleben.
Wichtig sei es, präsent zu sein. Deshalb wird sich Selbach ab heute auch für 10 Tage in New York, Los Angeles, San Francisco und Cincinnati immer wieder hinter seinem Tisch aufstellen und auf der Minimesse seines Importeurs seinen Riesling vorstellen.
Zum hochwertigen Wein gehört ein Image, gehört auch das Gesicht des Winzers und deshalb muss man vor Ort sein.
Der Moselwinzer Johannes Selbach aus Zeltingen-Rachtig will sich nicht unterkriegen lassen und mit seinen Weinen weiterhin in den USA präsent sein. Und das war unsere Serie in dieser Woche. Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht. Und die Serie haben wir für Sie in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag entscheidet heute über die Krankenhausreform. Die soll eigentlich für eine Qualitätssteigerung und Spezialisierung der Krankenhäuser sorgen. Nach langen Diskussionen wurden die Pläne aber nochmal angepasst. Kritiker befürchten, dass Struktur- und Qualitätsvorgaben dadurch aufgeweicht werden. Aus Berlin Birte Sönnigsen.
Die Reform von Ex-Minister Lauterbach ist seit Anfang letzten Jahres in Kraft und bekommt schon wieder ein Update. Die Länder, die für die Krankenhausplanung zuständig sind, bekommen nochmal mehr Geld vom Bund und mehr Zeit, die Krankenhauslandschaft umzubauen. Sie dürfen auch mehr Ausnahmen von den strengen Qualitätsvorgaben machen, etwa wie viele Fachärzte und Pflegekräfte eine Abteilung hat oder welche medizinischen Geräte es dort gibt. Die schwarz-rote Regierung betont, an dem Ziel der ursprünglichen Reform festhalten zu wollen, nämlich, dass Patientinnen und Patienten in Zukunft besser versorgt werden, indem sich die Kliniken mehr spezialisieren, mehr Routine für Ärzte und Pflegekräfte soll zu einer besseren Versorgung führen. Gleichzeitig soll eine neue Art der Finanzierung den Krankenhäusern wirtschaftlichen Druck nehmen. Die Grünen kritisieren, dass mit dem Gesetz die ursprüngliche Reform zu sehr aufgeweicht wird. Dadurch würde sich die Qualität der Versorgung nicht verbessern und auch nicht so viel Geld eingespart, wie möglich wäre.
Mehr Schutz für Strom- und Wassernetze, neue Regeln zur Drohnenabwehr und mehr Geld für Studierende. Der Bundesrat befasst sich heute mit über 40 Tagesordnungspunkten. Ein Schwerpunkt sind Gesetze zur inneren Sicherheit. Gabriele Intemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Einzelheiten.
Vor allem geht es um das sogenannte Kritis-Dach-Gesetz. Damit sollen Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie Kraftwerke oder Krankenhäuser besser geschützt werden, unter anderem gegen Anschläge und Naturkatastrophen. Den Ländern geht das Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, nicht weit genug. Sie fordern unter anderem, dass die schärferen Regeln schon für kleinere Betriebe und Behörden gelten. Konkret ab 150.000 versorgten Einwohnern statt wie bisher geplant erst ab einer halben Million. Weniger strittig ist die vom Bundestag beschlossene Reform des Luftsicherheitsgesetzes. Sie sieht unter anderem vor, dass die Bundeswehr bei der Abwehr von Drohnen über kritischer Infrastruktur schnell und unkompliziert helfen darf. Hier gilt eine Zustimmung des Bundesrats als sicher. Außerdem stimmt der Bundesrat über mehrere eigene Gesetzentwürfe ab, die dann in den Bundestag gehen sollen. So soll es auf Vorschlag von Berlin für die Behörden einfacher werden, Autos einzuziehen, mit denen Straftaten begangen wurden. In einer zweiten Initiative wollen mehrere Länder dafür sorgen, dass die Arbeit von Sozialbehörden entbürokratisiert wird. Hintergrund ist der drohende Fachkräftemangel.
Bundeskanzler Merz trifft heute auf der Internationalen Handwerksmesse in München die Präsidenten und Präsidentinnen der großen deutschen Wirtschaftsverbände. Neben dem Krieg im Nahen Osten wird es um Entlastungen für die Unternehmen gehen. Mehr von Carsten Böhne.
Dass es beim Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit Friedrich Merz auch um Krieg gehen wird, hätte vor gut einer Woche wohl auch kaum einer gedacht. Der Konflikt im Nahen Osten besorgt auch die Wirtschaftsvertreter. Die Energiepreise gehen nach oben, wichtige Handelsrouten sind blockiert. Handwerkspräsident Jörg Dittrich will mit dem Kanzler aber nicht nur über Geopolitik reden. Konkret heißt das für Dittrich weniger Bürokratie sowie Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben. Auch aus Sicht von Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, müsse die Politik gegen Steuern und die Sozialabgaben begrenzen. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert unter anderem flexiblere Arbeitszeiten in den Unternehmen, um die Wirtschaft zu unterstützen.
Die 26. Lit Cologne, das größte Literaturfestival in Europa, startet heute mit der Lit Cologne Pop für junge Leser. Bis zum 22. März gibt es 196 Veranstaltungen. Mehr von Susanne Fritz.
Das Festival startet und viele der begehrten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Der Zuspruch sei gigantisch, sagt Tobias Bock von der Lit Cologne. Ein großer Coup ist den Organisatoren mit dem Auftritt von Salman Rushdie gelungen. Denn der Weltstar tritt in Deutschland nur wenige Male mit seinem neuen Buch »Die elfte Stunde« auf. Darin geht es um das Altern, Verlust und Tod. Rushdie war dem Tod selber sehr nahe, als er 2022 bei einem Messerangriff ein Auge verlor und beinahe sein Leben. Daneben sind Prominente aus Politik und Gesellschaft zu Gast, wie Robert Habeck und der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz. Es gibt wieder viele Lesungen mit AutorInnen aus dem In- und Ausland, Themen- und Porträtabende, Diskussionen und Preisverleihungen. Neu auf der diesjährigen Lit Cologne ist das Format Doc Cologne, bei dem Schriftsteller über ihren Lieblingsdokumentarfilm sprechen. Außerdem feiert die Lit Cologne den 75. Geburtstag des Kölner Verlags Kiepenheuer und Witsch mit Lesungen von AutorInnen des Verlags wie Frank Schätzing und Eva Menasse.
Die 14. Paralympischen Winterspiele starten heute in Italien mit der Eröffnungsfeier in Verona. Dabei werden keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger auftreten. Sie werden in Videos auf einer Leinwand gezeigt. Das Internationale Paralympische Komitee begründet das mit den weiten Wegen zwischen Verona und den Wettkampforten. Zuvor hatten einige Länder, darunter Deutschland, angekündigt, der Eröffnungsfeier fernzubleiben, aus Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Gott sei Dank ist Freitag. Hoch die Hände, Wochenende. Mit diesen Aussichten starten viele von uns heute in den letzten Tag der Woche. Im politischen Berlin gilt das nicht so uneingeschränkt, meint unser Hauptstadtkorrespondent Chris Perdo.
In der Klingelhöfer Straße 8 in Berlin ist die Anspannung mit Händen zu greifen. Sie dürfte bis zum Sonntagabend weiter steigen. Und Baden-Württemberg ist schuld. Die Landtagswahl. In der Klingelhöfer Straße steht das Konrad-Adenauer-Haus der CDU. Es wäre nicht verwunderlich, wenn in der Bundeszentrale der Partei Blutdrucksenker ausgegeben werden, weil der Vorsprung der Landeskollegen gerade schmilzt wie der von Borussia Dortmund zuletzt in der Champions League. Nach dem Hinspiel noch 2:0 geführt, Rückspiel 1:4, zack, Dortmund raus. Weil Friedrich Merz als BVB-Fan weiß, wie es laufen kann, geht er heute nochmal in die Offensive. In Stockach und Ravensburg über den Wahlkampf ins Spiel finden und nochmal alles geben. Merz schlägt die Flanke auf Mittelstürmer Hagel und der wird neuer Ministerpräsident. Soweit der Plan. Problem? Auch die anderen kennen sich aus mit Politik und Fußball und lauern auf Konter. Bis zum Schluss.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Chris Berdo.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.